Ja, ich möchte uns von dieser Stelle auch nochmal grüßen. Und es liegt mir irgendwie was auf dem Herzen zu sagen. Und um da rein zu starten, möchte ich gerne aus Apostelgeschichte 18 erstmal lesen, wie die Gemeinde entstand, um die es heute geht und was Gott dort getan hat und Gottes Werk dort an dieser Gemeinde. Einen ganz kurzen Blick drauf werfen und dann wollen wir weitermachen und uns ein paar Verse aus dem oder eigentlich so ein bisschen hineinschauen in das erste Kapitel vom ersten Korintherbrief. Ich möchte Kapitel 18 Apostelgeschichte ab Vers 1 lesen. Danach schied er aber von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen und weil er gleichend Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, »Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein von jedem. Jetzt an werde ich zu den Nationen gehen.« Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titus Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, »Fürchte dich nicht, sondern rede, schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.« Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Gedacht so bei der Entstehung dieser Gemeinde in Korinth. Es war so, dass wenn der Paulus auf der Missionsreise war, und das war die zweite, dass er zuerst in die Synagogen ging oder die Synagogen aufsuchte und zuerst zu den Juden sprach. Und hier merken wir in diesen Versen, die wir gelesen haben, dass die Juden sich gegen den Herrn aufgehoben haben, dass sie gelästert haben, dass sie das nicht angenommen haben. Und der Paulus kehrte sich um und sagte, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Ich bin dankbar, dass das der Weg Gottes war, dass auch sein gutes Evangelium mich und dich erreichen konnte und dass Gott reden durfte. Merken die Art und Weise, wie der Apostel Paulus wirkt. Er wurde durch das Wort Gottes gedrängt, diese Botschaft zu sagen. Es ist das Wort Gottes und der Geist Gottes, der ihn drängt, diese Botschaft weiterzugeben. Und dieses Anliegen und dass Gott dem Apostel Paulus das deutlich macht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich muss da immer wieder drüber nachdenken, wenn es um Gottes Sache, um Gottes Volk geht, um seine Gemeinde, um seine Braut. Es geht um eine Gemeinschaft und es geht nicht in erster Linie um uns so ganz persönlich uns selber, sondern an das, was Gott sich erkaufen möchte, was Gott haben möchte als Eigentum. Und der Apostel Paulus, der stellt ja in seinen Briefen dieses Geheimnis des Christus dar, dass wir sozusagen sein Leib sind. Und das kann man nicht so auseinanderreißen und jeder für sich selber. Und wir neigen dazu, und ich denke, in der heutigen Zeit neigen wir dazu, immer jeder für sich selber so zu denken und an sich zuerst zu denken. Gott sagt dem Apostel Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe hier mein Volk, mein Eigentum. Und der Apostel Paulus, der war wie kaum ein anderer Knecht Gottes, der sein Leben ähnlich wie der Jesus hingegeben hat, um Gottes Sache fortzuführen, der unter Leiden, unter Umständen war, die wir uns kaum vorstellen können. Und die Apostelgeschichte und die Briefe sind eigentlich auch voll davon, was der Apostel Paulus hingenommen hat, um wirklich Gottes Sache nach vorne zu bringen. Und Gott sagt, es kann dir hier keiner was antun. Es ist mein Werk, was getan wird an den Korinthern. Und wenn ich das doch so auch auf uns beziehen möchte und könnte auch will als Gemeinde, dass es Gottes Sache ist und Gottes Volk ist. Jetzt war der Apostel Paulus da, 1,5 Jahre in dieser Gemeinde, hat sie unterwiesen, hat sie gelehrt. Und dann ging es weiter in der zweiten Missionsreise und dann die dritte. Und wir kommen, wenn wir im 1. Korintherbrief sind, wird so beschrieben, dass der 1. Korintherbrief im Jahre 56 geschrieben worden ist, also wahrscheinlich ungefähr 5 Jahre oder nachdem der Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth verlassen hat. Dann kommt dieser Brief des Apostels an die Korinther. Und ich empfinde, das sind 3 Abschnitte im 1. Kapitel, die uns berichtet werden. Und mir kommt es am allermeisten auf den 3. Abschnitt an. Aber ich möchte, weil Gottes Geist es so uns aufgeschrieben hat und ich habe den Eindruck, wir sind es gar nicht gewöhnt, so viel zu lesen, viel zu erfassen. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Brief komplett irgendwie mit seinen 15 Kapiteln irgendwie in Korinth vorgelesen worden ist, was für ein Eindruck muss das sein? Also ich kann so viel auf einmal gar nicht erfassen und begreifen, was hier uns niedergeschrieben wird. Ich möchte uns erstmal die 9 Verse lesen und dann kurz innehalten dabei und dann weitergehen. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, der in der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, in den Geheiligten, in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch gefestigt bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Der Apostel Paulus, der schreibt hier eine Wirklichkeit von alledem, was in dem Herrn Jesus vorhanden ist. Alleine schon dieser Gruß, indem er sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was können wir mehr haben und was können wir uns auch mehr wünschen für dieses neue Jahr, wie Gnade Gottes zu haben, wie Gnade zu haben von dem, der alles gibt von sich aus, ohne dass wir irgendwie da einen Anspruch drauf hätten oder was verdient haben und der Friede geben möchte, wo so vieles uns unruhig macht und uns diese Ruhe und den Frieden nehmen möchte. Diese Geborgenheit aus Gott, von dem Vater her und durch den Herrn Jesus. Am Ende wird etwas von dieser Gemeinschaft, von dieser Nähe, von dieser Beziehung zu dem Herrn Jesus und zum Gott beschrieben. Und es wird etwas davon beschrieben, dass aus dieser Gnade Gottes ihnen unheimlich viel auch an Gnadengaben, an Geschenken von Gott gegeben worden ist, was einen totalen Reichtum darstellt für die als Gemeinschaft, als Gemeinde, in dem sie reich gemacht worden sind und alles haben und nichts bedürfen. Aber wir merken das auch in vielen Punkten über das, was ihnen anvertraut wird an Reichtum. Und das werden wir sehen, wenn wir dann weiterlesen. Ich möchte trotzdem ein ganz kleines Stück hervorgreifen, dass ihnen gesagt wird, ihr habt zwar dieses Geschenk der Gnade bekommen, aber ihr geht fleischlich damit um. Ihr benutzt das menschlich. Dass wenn wir hier diesen Reichtum sehen, und wenn wir in Kapitel 13 schauen, wenn da dieses Kapitel der Liebe uns beschrieben wird, dann sagt er, egal wie ihr diese Gaben anwendet, wenn ihr mehr und übermäßig die anwendet, aber ohne Liebe, dann ist das nur Lärm, dann ist das nur Krach und dann ist das auch nur störend. Dann hat das keine Bedeutung. Dieser Reichtum, der da war, muss auch in der Art und in der Weise Gottes angewendet und auch benutzt und auch gebraucht werden. Und das merken wir, wenn wir weiterlesen. Ich möchte nicht, könnte uns eigentlich heute Morgen nur mit diesen Versen beschäftigen, aber ich möchte gerne weiter mit euch gehen und wir merken, dass wir ja gerade auch dieser erste Korintherbrief in einer Strenge und in der Art von dem Apostel Paulus geschrieben ist, in der Ernsthaftigkeit wie kaum ein anderer Brief. Und dass der Apostel Paulus sich schon in der Anrede als Apostel doch in der Ernsthaftigkeit vorstellen musste, um deutlich zu machen, es ist Gott, der jetzt hier redet zu euch. Es ist Gott, der euch was zu sagen hat. Es ist nicht meine Person, sondern es ist das, was jetzt gesagt wird, ist von Gott und aus seiner Autorität her. Der Apostel Paulus hat in den Briefen sich mehr, wie man das so irgendwie vom Anfang erkennen kann, so eins gemacht mit denen, hat sich immer wieder auf eine Stufe gestellt und irgendwie gesagt, wir sind doch zusammen damit hineingenommen. Und doch muss er aufdecken, wo Dinge nicht so sind, wie Gott das haben möchte. Und da möchte ich weiterlesen ab Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sind, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr aus dem Namen des Paulus getauft worden? Ich danke aber Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagt, ich seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nichts, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Nicht in Redeweisheit, damit das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Nach diesem Vorstellen, von dem, was die Gemeinde in Korinth hatte und was in ihrem Besitz war an Reichtum, geht es mir, wenn ich diesen Brief lese oder gelesen habe, ging es mir lange Zeit so. Ich hätte doch mit viel schwerwiegenden Problemen in Korinth angefangen zu reden. Und die wären mir doch viel wichtiger, wie die Sache, dass hier der eine vielleicht sagt, ich bin bei Paulus zum Glauben gekommen und ich bin bei Kephas zum Glauben gekommen oder ich bin bei Apollos zum Glauben gekommen. Das ist doch nicht so gravierend. Aber es ist gravierend. Denn es bringt Spaltung mit hinein und mir ist die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate, eins bewusst geworden. Was macht das aus, diese Atmosphäre, die hier war, dass man da sich untereinander entzweit, obwohl wenn wir es als Gemeinde sehen und als Leib sehen, wie kann man ein Leib funktionieren, wenn ich ein Glied abhacke und das anders aufhänge? Das funktioniert nicht und das macht irgendwie kaputt. Und mir ist deutlich geworden, dass sowohl hier an diesen Parteien und den Streitigkeiten und wie wir es irgendwie im zweiten Korintherbrief mehr finden, unter Misstrauen, unter Argwohn, unter anderen Umständen eigentlich kein Wachstum möglich ist. Wir brauchen eine Atmosphäre, dass wir wachsen können und nicht stille stehen. Wir brauchen eine Atmosphäre, dass wir wirklich eins sind und einmütig sind, damit wir wachsen können. Ich möchte euch das ein klein wenig zumindest belegen oder vorstellen noch, indem ich aus dem dritten Kapitel ein paar Verse lesen. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich, wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, und der andere aber sagt, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Eine Gemeinde, die mindestens, denke ich, 5 Jahre alt ist, unter denen der Apostel Paulus 1,5 Jahre gewirkt hat, von denen jetzt der Apostel Paulus sagen muss, ihr bedürft noch der Milch. Heißt das nichts anderes? Ihr seid noch Säuglinge. Ihr seid noch nicht gewachsen. Ihr seid noch nicht erwachsen geworden. Und er macht sowas von deutlich und sagt, wenn es so ist, dass Streitigkeiten da sind, dann ist die Schlussfolgerung daraus, ihr seid fleischlich. Ihr seid menschlich. Wenn Streit da ist, dann seid ihr nicht in dem Herrn. Da ist das aufgehoben. Das werden wir in den Versen danach noch erkennen und auch sehen. Das Erste, wovon er redet, ist eigentlich eine Atmosphäre des Wachstums und der Möglichkeit, dass wieder Gottes Geist wirken kann und diesen Wachstum hervorbringen kann, dass der Apostel Paulus da ansetzt in diesem Brief. Dass wieder eine Atmosphäre erstellt wird, dass Gottes Wort aufgenommen wird. Und da muss Streitigkeit und Neid und Argwohn, das muss verschwinden, sonst kann kein Wachstum stattfinden. Ich finde, wenn wir in Apostelgeschichte 18 gelesen haben, wie diese Gemeinde entstanden ist und wir merken, dass danach der Apollos zu dieser Gemeinde oder zu den Geschwistern kam, und der Apollos war ein Mann, der hatte eine Gabe gehabt, der hatte eine Rhetorik gehabt, der konnte wirklich reden. Und dem konnte man wirklich zuhören. Und er hatte da eine Kraft und eine Macht drin. Aber er wusste von dem Evangelium nur irgendwie, dass der Jesus der Christus ist. Und seine Erkenntnis ging nur da so weit bis zu der Taufe des Johannes. Er hatte Mangel in dem, was er sagte. Er hatte Vollmacht, aber einen Mangel. Und dieser Mangel, der wurde, finde ich, auf eine so schöne Art und Weise behoben, dass Aquila und Priscilla hingingen und ihn zu sich nahmen und diesen Mangel aufdeckte. Und ihm geholfen haben, dass dieser Mangel, der da war, obwohl er diese Kraft und diese Gabe hatte, aber es war ein Mangel in der Erkenntnis da. Und die nahmen ihn zu sich und ihm belehrten ihn drüber. Und er hatte einen so schönen Dienst, dass er gerade auch dort, gerade den Juden auch so deutlich aus der Schrift beweisen konnte, dass der Jesus der Christus ist. Der hatte so eine Gabe dazu, das wirklich so aufzudecken. Aber diese Unterschiedlichkeiten der Gabe darf nicht bei uns dazu führen, dass es zu Streitigkeiten kommt, dass es zu Parteiungen kommt. Weil es darf in dem, was verkündigt wird, nur um eines gehen, um den Herrn Jesus und um seine Person. Er ist derjenige, der uns errettet hat. Und in ihm haben wir alles. Wir haben unsere Gaben von ihm. Wir haben ja nichts aus uns selber. Wir haben alles in dem Herrn Jesus. Und ich denke, das wird in den Versen, die jetzt folgen, in einer so schönen Weise und so einer Schlichtheit und in einer Weise vielleicht auch geschrieben, dass man fast drüber hinwegliest. Aber da liegt so eine Kraft drin verborgen. Wollen wir die Verse weiterlesen ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, wer die Weisheit der Weisen vernichtet und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, dass er das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte machte, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und ich denke, irgendwie die Verse gehören dazu. Ich lese am Anfang noch weiter von Kapitel 2. Und ich, als ich unter euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Wenn ich bei dem anfange, was in Vers 2 steht, was ein ganzes Stück diesen Inhalt der Predigt des Apostel Paulus wiedergibt, wo das andere ja auch sehr viel Umschreibung ist von dieser Torheit der Predigt. Hier sagt er in Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir lesen, in welcher Schwachheit er das tat. Er tat es unter Zittern. Mit einer Rede, wo ihm wahrscheinlich die richtigen Worte fehlten. Aber er predigte den Herrn Jesus und ihn als gekreuzigt. Wir haben davor gelesen, dass er uns Gerechtigkeit geworden ist und dass wir auch in ihm sind. Wenn wir den Herrn Jesus sehen und wenn wir den Herrn Jesus sehen als gekreuzigt, dann ist er ans Kreuz gegangen und ist gerichtet worden und hat mit ans Kreuz getragen unser eigenes Leben, unsere alte Natur, all das, was uns ausmacht und was nicht Bestand haben konnte vor Gott. Wir lesen es in Gottes Wort, dass wir mit ihm gekreuzigt worden sind. Wenn wir in Römer 6 uns das angucken, auch mit der Taufe, dieses mit ihm gestorben sein, mit da hineingenommen zu werden. Und wenn ich an das Kreuz gucke und ihn sehe als gekreuzigt, dann habe ich eine Gewissheit aus dem Glauben herauf, dass all das, was mich von Gott trennt und all das, was mich ins Gericht Gottes bringen würde, hinweggenommen worden ist am Kreuz. In seinem Sterben ist es mit hinweggenommen. Ich sehe den Herrn Jesus als gekreuzigt und ich weiß darum, meine alte Natur, mein altes Ich ist dort mitgestorben. Und ich habe die Gewissheit, dass der Jesus auferstanden ist und dass er mir sein Leben und seine neue Natur gegeben hat. Dass er mir seinen Geist gegeben hat. Und das sehen wir ein ganzes Stück auch hier, wo er am Anfang des Briefes von diesen Gnadengaben gegeben hat. Gegeben, weil der Jesus für uns gestorben ist. Kannst du es erfassen, ein Stück von dieser Kraft, die darin verborgen liegt? Und der Ralf hat es uns heute Morgen fast mitgelesen, Teil davon. Und ich finde, es ist der allerhöchste Ausdruck dessen, was darin verborgen liegt, in dieser Kraft Gottes, in der Kraft des Herrn Jesus, dass er für uns gestorben ist. Weil wenn in dem Herrn Jesus wirklich alles gelöst werden kann, alle Bindung an den Widersacher, an den Satan, der Fürst dieser Welt ist, weil es zerschnitten ist, weil das der Sieg des Herrn Jesus über den Teufel ist und weil dadurch auch jede Schuld und jede Sünde weggetan werden kann, aber auch jede Bindung, die wir haben können als Menschen, gelöst werden kann an diesem Kreuz. Merken wir, und wenn wir in Offenbarung 5 diese Verse lesen, wo eine Not ist, wo wir etwas lesen von einem Buch, was nicht geöffnet werden kann und dessen Siegel verschlossen sind und so ein Buch, das versiegelt ist, das heißt, dass es eine Urkunde ist und dass dieser Inhalt dieses beurkundeten Buches, dass das eine unheimliche Bedeutung haben muss. Und ich lese uns diese Verse und dann sehen wir auch diese Macht, die da drin ist in diesem gekreuzigten Herrn. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch innen und auf dem Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel und auch nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine Siegel zu öffnen. Und dann gehen die Augen auf und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Throne saß. Ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und hier sagt der Apostel Paulus, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ist das nicht das Lamm Gottes wie geschlachtet? Der Herr Jesus als gekreuzigt. Und in ihm kann wirklich alles gelöst werden. Wenn im Himmel dieses Buch geöffnet werden kann, erst alleine durch ihn, wie können wir nicht die Ketten loswerden unserer Bindungen? Wie können wir nicht loswerden in ihm auch das, was uns entzweit als sein Leib? Was da ist an Streitigkeiten, an Neid, an Argwohn, an Dingen, die kaputt machen. Welche Macht und welche Kraft ist in dem Herrn Jesus, weil er diesen Sieg durch sein Sterben auf Golgatha errungen hat. Er hat dem Satan die Macht genommen. Er hat gesiegt. Und möchte ich auf das und auf dieser Grundlage mein Leben bauen? Vers 31 haben wir gelesen, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ist das nicht das Einzige dessen, wessen wir uns rühmen dürfen, dass wir sein Leben haben und dass wir diese Gewissheit aus dem Glauben haben dürfen, dass er alles gut gemacht hat? Und wie viel Stolz und Eigenwille und Eigensinn kommt so schnell nebenher auf, dass es uns so geht wie den Korinthern, dass sie fleischlich sind, dass sie immer wieder neu der Milch bedürfen und nicht wachsen, weil es nicht auf den Herrn gegründet ist, weil diese Grundlage dessen, dass der Herr für mich gestorben ist und dass das die Grundlage und so dieses Fundament ist. Und der Apostel Paulus sagt also an anderer Stelle, ja, ich habe den Grund gelegt und es kann kein anderer Grund gelegt werden, außer der Grund, der gelegt ist in dem Herrn Jesus. Und jetzt muss jeder darauf zusehen, wie er darauf aufbaut. Stehe ich noch in diesem neuen Jahr und in meinem Leben auf diesem Grund, dass der Jesus wirklich alles ist und dass ich alle anderen Gedanken und alles andere deshalb beiseite legen kann, um das nicht zu verlieren, um darauf aufzubauen, der Jesus alles. Und kann mir das Kraft geben, und wenn wir, ich weiß nicht, wir weiter hineinschauen in die Korintherbriefe, ein, zwei Sachen sind mir eigentlich auf dem Herzen gewesen. Ich bin dann beim Anfang gelandet. Ich möchte nicht mittendrin irgendwie anfangen, weil Gottes Geist fängt hier an. Er beschreibt den Reichtum, aber er beschreibt auch das, wo sie stehen, dass sie den Herrn Jesus verlassen haben in ihrem Inneren, weil sie menschlichen Gedanken nachgefolgt sind. Und ihr Lieben, es ist so schnell, dass wir das, was uns anvertraut ist, menschlich weiterverfolgen. Und ich muss mich selber, wenn ich zurückschaue, oft korrigieren, weil ich Dinge gedacht habe oder gesagt habe und sage, das ist menschlich. Es ist menschlich richtig, aber es ist nicht Gottes Weisheit. Gottes Weisheit kommt aus der Torheit der Predigt, dass alles in dem Herrn Jesus verborgen ist. in seinem Sterben und seinem Leben, was er uns zur Verfügung stellt. Ich wäre mir so ein Anliegen irgendwie, dass wir diese Grundlage für dieses Jahr, was jetzt vor uns steht, neu legen in unserem Herzen. Der Jesus ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, und ist der Fels, auf dem wir bauen können und unser Leben bauen können. Und dass wir neu niederreißen, was fleischlich war, was in Streit bringt, was in Auseinandersetzung bringt. Ich hoffe, es ist nicht durch mein Reden, sondern dass Gottes Wort euch ein Stück diese Kraft offenbar geworden. Ich bin davon beeindruckt gewesen, die in dieser Schlichtheit des Evangeliums verborgen ist. Eine Macht, die wirklich auch Fesseln sprengen kann über Dinge, die dich vielleicht schon über Jahre oder Jahrzehnte bindet. Vielleicht können wir die Zeit auch heute nutzen, einfach da im Gebet uns unserem Gott und Vater anzubefehlen. Wir hatten gestern eine Gebetsgemeinschaft. Ich habe gedacht, es sind viele der Geschwister zu kurz gekommen im Gebet, die heute nicht hier sein können, weil sie alt geworden sind, weil sie krank geworden sind. Es sind Geschwister zu kurz gekommen, die kurz vor dem Tor der Ewigkeit stehen. Wenn ich an Johanna denke und Johann, wo einfach diese Gnade, das zu erkennen, wer der Jesus wirklich ist, vielleicht hält der Herr ihn noch, weil er das noch erkennen soll und darf. Ich würde mir wünschen, dass es auch offenbar wird, dass Gott noch ein Volk auch in dieser Stadt hat und dass Wachstum nicht gehindert wird. Sowohl Wachstum bei uns innerlich, wie feste Speise aufnehmen zu können, aber vielleicht verhindert das auch Wachstum nach außen. Dass deshalb keine Neuen geboren werden. In Gott ist alles verborgen, in dem Reichtum des Herrn Jesus, dass er für uns gestorben und gekreuzigt ist, das Lamm, das geschlachtet worden ist.